Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute möchte ich mir anschauen, wie die Welt aussieht, wenn plötzlich die Frauen das Ruder übernehmen und man Männer schützen muss, aber nur die, die wirklich auch was beitragen zur Welt oder zur Gesellschaft. Und ich möchte mir das anschauen mit einer Frau, die sich für eine Filmrolle ganz intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen mehr andern, was ist Satire, was ist Komödie, was ist knallharte Gesellschaftspolitik. Aber das ist unser Thema heute und ich freue mich, dass sie da ist. Wahrscheinlich kennt sie jeder und jede, die hier zuhören. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Theater- und Filmschauspielerin Mavi Hörbiger.
Hallo, freut mich auch hier zu sein. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich habe es gerade am Anfang erzählt, ich bin nicht so Podcast-approved. Und ich finde so Podcast, ich habe vorhin darüber nachgedacht, ein Interview führen ist eigentlich wie jemand die Hand reichen und Podcast zusammen machen, ist ein bisschen wie rumknutschen, finde ich, weil es ist so intim.
Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Es ist ein extrem intimes Medium. Ich finde es auch, ich mag es auch deswegen so gerne, weil ich weiß ja, dass die Menschen, die das hören, es wirklich ganz nah am Ohr hören und sie entscheiden sich immer freiwillig dafür. Es ist nicht so wie ein Radio oder ein Fernsehen, was so vielleicht auch nebenbei laufen kann, sondern wenn, dann entscheiden sie sich für uns jetzt gerade in dem Moment und wir zwei entscheiden uns auch füreinander,
ja, eben.
Wenn wir das machen.
Schauen wir mal danach, ob es ein schönes Rumknutschen dann war.
Wir werden sehen. Aber ich bemühe mich.
Ich mich auch.
Liebe Mavi, der Film, über den ich mit dir sprechen will, heißt Die geschützten Männer. Und so ganz grob zusammengefasst kommen Frauen deswegen ans Ruder, weil eine Epidemie ausbricht, die sich Männer als Opfer aussucht, nämlich ein Virus, hat mich auch ein bisschen an Corona und so weiter erinnert. Und jedenfalls Männer im geschlechtsfähigen Alter werden dahingerafft. Das alles ist als Satire gedacht und startet in ausgewählten Kinos im Juni bei uns in Österreich. Du spielst darin die Bundeskanzlerin, also die sozusagen von dieser Pandemie profitiert. Und vielleicht zum Start mal eher so das Persönliche. So oft hat man ja diese Möglichkeit der Rolle gar nicht. Wie viel Spaß hat es denn gemacht, mal so wie oben die unten zu spielen?
Ich muss erst mal, bevor wir eben anfangen, sagen, und ich weiß, die Leute hassen das immer, wenn man sie verbessert, aber ich heiße tatsächlich Mavi und nicht Mavi. Viele in Österreich sagen Mavi und ich weiß auch gar nicht, woran es liegt, weil man würde ja auch Marie sagen und nicht Mari. Obwohl, ja, kommt drauf an, wie ländlich man sich befindet. Aber eigentlich ist es Mavi, französisch mein Leben.
Mavi.
Ja, und ich habe jetzt immer jahrzehntelang das so durchgehen lassen, dachte ich so, aber jetzt denke ich mir so, nein, es ist eigentlich Mavi. Und
nein.
Das tut mir sehr leid, dass ich dich gleich am Anfang verbessere, so unangenehm.
Nein, das ist total okay, das ist ja dein Name.
Ja, und somit jetzt zur Kanzlerin. Ich fand es erstmal lustig, dass eine Österreicherin deutsche Bundeskanzlerin wird. Das war erstmal sehr schön, es wäre nämlich undenkbar. Aber dieses Drehbuch hatte mehrere Features, die mich sehr interessiert haben. Unter anderem war es die Filmgalerie 451, die den Film produziert hat und auch verleiht, weil die sind sehr bekannt für ganz tolle, interessante Arthouse-Projekte. Die haben auch die ganzen Schlingensief-Sachen rausgegeben etc. Und die Irene von Alberti, die macht das zusammen mit ihrem Mann, die Filmgalerie 451, und die hat selber Regie geführt. Und somit war das schon, auch die Kostüme sind besonders hervorzuheben. Das hat die Ainu Labarenz gemacht. Die ist auch die Witwe von Christoph Schlingensief und mehr als das, sondern auch eine ziemlich tolle Künstlerin. Also kam schon ein ziemlich gutes Paket da auf mich zugerollt. Und dann noch zu sagen, okay, und dann darf ich am Ende auch noch Bundeskanzlerin sein, das fand ich schon sehr interessant. Und da war ich eigentlich schon sehr schnell dann an Bord.
Also das heißt, schon bevor du in diese Rolle geschlüpft bist, hast du dir gedacht, das ist eigentlich ein gutes Package
das
für mich.
War total. Ich musste aber auch vorsprechen. Also die Leute stellen sich das immer so einfach vor. Ich kriege relativ viele Angebote, aber die Rolle dann sozusagen nach Hause zu bringen, ist dann nochmal was anderes. Da entscheide ich ja darüber nicht, sondern da spielen so viele eigenartige Sachen mit, die man selber sich auch gar nicht vorstellen kann oft. Das ist zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, komische Stimme etc. etc. Also das.
Aber das heißt, du bist auch, wenn du eine wirklich erfolgreiche und arrivierte Schauspielerin bist, immer noch in diesem jetzt Vorsprechen, ich weiß nicht, ob man Casting zu allem sagt, aber jedenfalls, es gibt ja oft so...
Ich habe es jetzt Vorsprechen genannt, ich glaube, es ist eigentlich ein Casting. Ganz schlimm sind die, da versage ich dann total, weil ich tatsächlich fast ein bisschen zu alt bin und das zu lange schon mache, sind E-Castings. Also das heißt, du bekommst einen Text, manchmal wirklich tatsächlich nur den Text und gar nicht das Drehbuch dazu, deshalb hat man überhaupt keine Ahnung, was man da macht. Und du musst dich selber aufnehmen und dir auch noch einen Spielpartner suchen selber und irgendwie einen Raum oder so. Und dann darfst du das dann aufzeichnen und schickst das dann über ein Portal den jeweiligen CasterInnen. Und da versage ich, glaube ich, auf voller Linie. Ich glaube, dass sich da viele schon wahnsinnig totgelacht haben über meine interessanten Videos, die bestimmt so schlecht waren. Also da müsste ich eigentlich richtig einen Kursus besuchen mittlerweile, weil da tue ich mir echt schwer.
Und das ist natürlich eine Effizienzsteigerung, weil man also sozusagen das alles, was eben vielleicht früher an einem Tag, an zwei Tagen, alle kommen hin und wird das sozusagen live gemacht. Da sparen sich natürlich Filmproduktionsfirmen auch Zeit, oder?
Sparen sich da sehr viel Zeit und, glaube ich, auch Geld. Also oft, und ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn man von dem Umweltaspekt ausgeht, weil das heißt, ich muss nicht mehr für 2 Stunden irgendwo nach Berlin fliegen.
Hm.
Oder nach London oder weiß ich nicht wohin. Nur dafür, dass man dann 1 Stunde im Endeffekt irgendwo was sagt. Das finde ich schon gut. Aber es wird immer mehr gemacht und wie gesagt, ich falle da jetzt langsam schon so ein bisschen vom Teller hin.
Na, ich stelle es mir schwierig vor, zu sagen, dass man keinen Kontext hat.
Das ist sowieso ganz oft so, auch selbst wenn du ein persönliches Casting bekommst mit oder ohne RegisseurInnen, dann kriegst du manchmal nur den Text. Also es kann passieren. Dann fragt man nach dem Drehbuch, oft ist das Drehbuch vielleicht noch gar nicht fertig oder sie wollen es einfach nicht rausgeben.
Mhm. Ja, also eigentlich gar keine so, also es ist ein bisschen eine abgeschottete Position, die man da hat, obwohl man eben für diese oder jene Rolle sich ja natürlich auch ins Spiel bringen möchte.
Ja, total, aber ich glaube, da gibt es dann auch noch Unterschiede. Ich muss tatsächlich sagen, dass Frauen da viel effizienter sind, weil sie ein bisschen mehr im Kopf haben, was sie haben wollen eigentlich. Also oft spreche ich für eine Rolle vor und dann ist es ein so konträrer Typ zu meinem Typ, der da besetzt wird.
Mhm.
Und da habe ich so das Gefühl, dass Regisseurinnen da irgendwie mehr Ahnung haben, was sie machen wollen. Und die casten dann halt nicht 300 Leute, sondern halt nur 4 Leute, habe ich das Gefühl.
Würdest du denn sagen, dass es da einen Unterschied gibt, ob Regisseurin oder Regisseur?
Von meiner Erfahrung ja.
Mhm.
Also ich glaube, dass Frauen sich mehr Gedanken machen und auch mit der Zeit von anderen Menschen liebevoller umgehen. Und sich denken, ja, ich habe irgendwie das und das Bild und dann hole ich mir diese 4 Schauspielerinnen oder Schauspieler und lasse sie vorsprechen für die Rolle, weil sie genau wissen, was sie eigentlich haben wollen. Bei Männern ist es manchmal oft so, dass, wie gesagt, da 300 Menschen antanzen und am Ende wird es jemand ganz anderes nochmal.
Aha, ja, spannend. Spannender Einblick in deine Welt. Ich habe schon gesagt, das ist eine Satire, dieser Film. Es soll auch eine Komödie sein. Ich habe mir ein bisschen schwer getan mit dem Label Komödie. Ich meine, ich bin jetzt nicht in Film, bin keine Expertin in Sachen Film, aber so wie es mich berührt hat, fand ich es weniger lustig, sondern mehr bissig, ja, also mehr so in Richtung Satire. Und im Film hat das Thema Satire ja immer schon Platz gegriffen, wenn man strukturelle, politische, gesellschaftspolitische Themen irgendwie adressieren möchte. Mir war Don't Look Up in Erinnerung geblieben, ein Film, ein starbesetzter Film, muss man sagen, aus Hollywood mit dem Thema Klimakatastrophe eigentlich. Und was sich dort gezeigt hat, nur für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, aber immer noch eine Empfehlung, finde ich, dass obwohl sozusagen sowas Dramatisches wie dieser Klimakollaps da ist, sich sozusagen diese menschlichen Attribute wie Gier und Macht und doch noch das Beste für mich egomäßig rauszuholen, dann trotzdem hier Bahn greifen. Und bei euch, bei die geschützten Männer, hatte ich irgendwie so ähnliche Momente zu sagen, also gut, also wir haben jetzt die pandemiegegebene Situation, Männer können nicht mehr, werden sozusagen nach unten durchgereicht und Frauen kommen erstmals so richtig an die Macht. Und die machen dann aber das, was Macht offenbar macht mit uns Menschen, sozusagen Macht ohne Missbrauch macht keinen Spaß. Wie hast du auf dieses Setting, auf diese Entwicklung geblickt?
Ich fand das erstmal ganz toll, als ich das Drehbuch gelesen habe, weil es mal was anderes ist, weil die weiblichen Rollen, die ich seit sehr langer Zeit lese oder angeboten bekomme, sind meistens das Beiwerk zu irgendwas. Und in dem Fall ist die Frau auch mal ein richtiges Arschloch. Und das sind eigentlich also männlich konierte Rollen. Und somit fand ich das irgendwie toll, dass eine Frau das auch mal sein darf und dass man sowas auch mal spielen darf. Deshalb habe ich jetzt erstmal sozusagen als toll empfunden, weil ich solche Rollen einfach gerne spiele und das interessiert mich natürlich viel mehr. Und der Unterschied zwischen Komödie und Satire, den hast du eigentlich mir gerade sehr, sehr gut erklärt, weil ich hatte vorher, als wir kurz vorgesprochen haben, ein bisschen Angst, weil es mir selber nicht sofort eingefallen ist, was jetzt der große Unterschied ist. Aber die Satire ist natürlich eher das Politische oder Gesellschaftspolitische, greift das eher an als einfach nur eine Komödie. Was war die Frage? Ich habe es vergessen.
Die Frage war, wenn man... Also du hast vorhin schon gesagt, Bundeskanzlerin, deutsche Bundeskanzlerin, also eher eine Science-Fiction. Nein, in Deutschland nicht, hatten wir ja 16 Jahre. Aber in Österreich nur einmal passiert und da nicht durch Wählerwillen, sondern durch Einsetzen vom Bundespräsidenten. Aber eigentlich eine tolle Rolle. Und dann so ein bisschen war meine Fantasie, wäre das immer zu sagen, okay, wenn Frauen, verantwortungsvolle Frauen, politische hohe Ämter haben, ja, dann ändert sich natürlich das System, wäre ja gar nicht anders denkbar. Und das ist aber auch in dem Film einfach gar nicht so. Deswegen habe ich gesagt, Macht ohne Missbrauch ist irgendwie nicht interessant.
Ja, also wenn ich so zurückblicke auf meine eigenen Erfahrungen, war das am Anfang meiner Karriere als RegisseurInnen meistens männlich waren, ziemlich krass, wenn man auf Frauen getroffen ist, weil die waren nochmal härter. Und die waren nochmal krasser, weil ich glaube, nur so konnten sie sich durchsetzen in einem sehr männlichen System. Oder vielleicht wurden sie so nur ernst genommen, ich weiß es nicht. Aber das habe ich definitiv beobachtet, dass Frauen dann in hohen Positionen die härteren Männer werden. Ich finde aber, das hat sich jetzt langsam aufgelöst und ich treffe jetzt auf durchaus Menschen, die Macht innehaben und irgendwie ganz gut damit umgehen. Ein gutes Beispiel ist, finde ich, gerade unser Burgtheaterdirektor, der Stefan Bachmann, den kenne ich aus der Arbeit als Regisseur sehr gut und kannte ihn nicht als Intendanten und bin so positiv überrascht, wie offen und wie nett und wie lieb und wie der, das Erste, was der gemacht hat, das finde ich so ein gutes Beispiel. Im Burgtheater hat der Intendant das größte Büro und er guckt direkt rüber zum Bundespräsidenten von seinem Balkon aus. Ich erzähle es gerade, weil ich da gestern so schön saß. Und der Stefan Bachmann hat das als Gesellschaftsruhm, also als fürs Ensemble, das heißt jetzt irgendwie Ensemblezimmer oder Balkonzimmer. Da kann jeder hin und kann sich jeder draußen auf den Balkon setzen und da hängt jetzt das Ensemble immer so ab. Und er hat sich selber ein ganz kleines Büro genommen. Und das finde ich irgendwie so ein gutes Beispiel, dass da endlich mal jemand kommt, der nicht sagt, so geil, ich stehe jetzt auf dem coolen Balkon und schaue zum Bundespräsidenten, sondern ich öffne es fürs ganze Theater. Also es gibt die Menschen langsam und immer mehr, die, glaube ich, definitiv gut drüber nachdenken, was Macht bedeutet und was Macht auch an schlechten Sachen mit sich bringt und versuchen, dem auszuweichen.
Hm. Ja, also vielleicht nur ganz, ganz kurz zur Einordnung, ohne es jetzt zu spoilern, aber eine kleine feministische Partei, wo du eine von den beiden Vorsitzenden bist, gewinnt bei der Wahl nicht, sondern kommt nur mit Ach und Krach in den Bundestag, in den Deutschen. Und dann geht der Bundeskanzler hops, weil er eben auch von diesem Virus befallen wird. Und diese 5%-Partei macht dann eine quasi Minderheitsregierung. Jetzt arithmetisch geht sich das wahrscheinlich alles nicht aus.
Nee, die mobben sich da sogar ein. Also ja. Nicht mobben, die schmuggeln sich da sogar ein. Ja, behauptet der Film.
Aber genau, das behauptet der Film. Da hatte ich ein bisschen ein Fragezeichen, weil ich mir denke, okay, das geht sich ja alles nicht aus. Aber wir nehmen es einfach als gegeben an.
Wir nehmen es mal so.
Und eben diese Frau, also ich bleibe jetzt bei dir als Bundeskanzlerin, durchläuft dann relativ schnell eine Metamorphose von dieser kämpferischen für Frauen und eben für mehr Gleichstellung zu dem, okay, Machtinsignien sind halt trotzdem geil und jetzt bin ich halt schon mal da und jetzt gestalte ich so nach meinen Werten und nicht mehr fürs Kollektiv. Deswegen nochmal diese Frage, ob Macht geschlechterunabhängig einfach diesen Reiz hat, zu sagen, es gibt einen Punkt, wo Solidarität und auf andere zu schauen nicht mehr attraktiv sind.
Also in der Vorlage, in dem Roman, der Vorlage zu dem Film von Robert May, ist die Sarah Bedford, also die Figur, die ich spiele, glaube ich, eine männliche Figur. Und dieser schnelle Wechsel dann eben zu dieser totalen Machtgeilheit und zu diesem Wahnsinn, nimmt man dem Buch okay ab und hat sich nie einer beschwert. Aber ich glaube, ab dem Moment, wo es dann eine Frau spielt, fangen die Leute an so, Moment, es geht aber ein bisschen schnell und die wird dann so machtgeil. Und warum ist das so? Und halten sich sehr daran auf. Und das finde ich sehr lustig. Da sieht man den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also einem Mann würde man das durchaus sehr schnell zutrauen. Bei Frauen tun sich die Leute dann, glaube ich, ein bisschen schwer.
Ja, da hast du sicher recht. Ich habe mir auch schwer getan. Der Roman bereits geschrieben 1974, also 50 Jahre her. Und wenn ich es nicht ganz falsch mir zusammengelesen habe, dann war das auch ein bisschen eine Antwort auf den aufkeimenden Feminismus in dieser Zeit in Frankreich. Der Schriftsteller ist übrigens, in Frankreich kennt den jeder. Bei uns kennt den irgendwie niemand oder nicht so viele. Also sagst du jetzt vielleicht was anderes, aber mir war der jetzt kein Begriff.
Ich habe das auch nicht gekannt vorher. Aber es war auch seine Antwort auf den Radikalfeminismus der Französinnen und auch dass er dann rüberschwappte nach Deutschland und so, weil den Feminismus gibt es, glaube ich, schon länger.
Als ja, ja. Nein, aber in mehreren Wellen. Richtig, aber wenn du sagst Radikalfeminismus, könnte man ja auch, also zwei Gedanken, die ich dazu habe. Einerseits denke ich mir, okay, eine Vorlage, die schon 50 Jahre alt ist, ist das noch zeitgemäß für all die Themen, die wir heute gesellschaftspolitisch und auch feministisch zu klären versuchen? Und zum anderen, das, was da schon ein bisschen angestoßen wird, offenbar auch in diesem Roman ist, was du jetzt auch gerade sagst, gegen den Radikalfeminismus. Und das ist ja auch, was wir heute sozusagen merken, ja, die Feministinnen haben es halt übertrieben, deswegen diese blöde Wokeness und deswegen ist schon gut, dass Trump und Musk und alle jetzt wieder zurückrudern, weil das kann, ich sage nicht, dass es meine Meinung ist.
Ich sage, ich habe die Augen
geweitet. Ich sage nicht, dass es meine Meinung ist, aber wenn ich mir Wahlergebnisse und sozusagen auch also eine breite Zustimmung, man sieht es ja auch bei uns in Österreich, Gendern ist nicht mehr so wahnsinnig wichtig unter Anführungszeichen und jetzt wieder alle 7 gerade lassen und so, weil eben die Woken haben es übertrieben. Mhm. Und jetzt habe ich jetzt viel herumgeplaudert, aber das eine vielleicht, eben 50 Jahre alt, wie zeitgemäß ist diese Auseinandersetzung in der Form heute noch?
Also man muss dazu sagen, dass Irene von Alberti dann natürlich eine Fassung draus gemacht hat aus diesem Roman. Das ist natürlich nicht 1:1 der Roman, sondern es ist eine Kinoadaption und hat auch Figuren, die Geschlechter geändert und etc. Es ist aber immer noch interessant, weil zum Beispiel die Figur, meine Partnerin in dem Film Britta Hammelstein, deren Figur hat einen Mann, einen Arzt, der aber gerne zu Hause ist und kocht für sie und Schürzing trägt und auf der Ukulele Lieder für sie spielt. Und der wirkt so wie so eine totale Witzfigur, immer noch. Der hat damals wie eine totale Witzfigur und jetzt immer noch. Aber was ist denn so wahnsinnig schlimm an einem Mann, der gerne Schürzing trägt und gerne seiner Frau kleine Lieder vorspielt auf einer kleinen Ukulele? Also ich verstehe sozusagen nicht den Anspruch, wie die Männlichkeit auszusehen hat. Und das ist, finde ich, da sehr aktuell. Und so war es damals und ist es heute auch. Und ich finde, der Film hat natürlich dann auch seine Aktualität mitgerissen, weil, also Irene hat angefangen, den zu schreiben, das war vor Corona. Und dann kam die Corona-Pandemie und dann hat sie weitergeschrieben. Und das hat natürlich durch diese Virusdebatte, wo jetzt auf einmal jeder Experte für war, nochmal was ganz anderes aufgemacht. Und deshalb war es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben den fast vor 3 Jahren gedreht. 2,5, 3 Jahre ungefähr. Sowas dauert ja auch immer ewig, bis er rauskommt. Und manchmal hat man dann Pech, dass die Welt sozusagen das Filmgeschehen eingeholt hat. Und so ein bisschen ist es bei uns auch, weil, wie du gerade erwähnt hast, mit Leuten wie Donald Trump und Elon Musk und etc., auch die Identitären oder auch die FPÖ, deren Frauenbild ja sehr radikal in eine andere Richtung schlägt, sind wir von dem allen auch so ein bisschen eingeholt worden. Und deshalb verstehe ich natürlich die Frage, dass man sagt, ja, wo ist denn da die Aktualität? Also was habt ihr euch denn dabei gedacht, dann das zu zeigen?
Also ich sehe die Aktualität schon. Also nicht nur bei den Wahlergebnissen jetzt bei uns in Österreich. Ich kann mich erinnern, ihr habt auch nicht im Zuge der Festwochen, aber eine Produktionseinheit hat auch einen Aufruf gestartet gegen die FPÖ vor den Nationalratswahlen, was bekanntermaßen nicht wahnsinnig viel gebracht hat, weil man gegen rechtspopulistische, rechtsnationale, rechtsextreme Parteien europaweit nicht rasend gut ankommt.
Ich weiß, aber es ist gut, dass sich zu positionieren.
Ja, ja.
Ich finde, die Entscheidung ist einfach dazu sagen, das ist mir sehr wichtig und ich möchte das laut sagen.
Ja, nein, das natürlich. Ich glaube schon, dass es aktuell ist, auch in dieser Überzeichnung, wie es in dem Film dargestellt wird. Das, was ich, also wo ich mir schwer tue zu sagen, okay, ist es eine verstehbare Antwort jetzt fürs Publikum? Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Nee, der Anspruch ist auch gar nicht da. Dadurch, dass,
ist nicht da?
Nee, also dass es eine Antwort ist auf das, was gerade passiert. Ich glaube, das war nicht so gemeint. Ich glaube, es ist eher ein Denkanstoß. Vielleicht kann man es so nehmen. Es ist, und auch vielleicht ein Denkanstoß, aber auch etwas, wo jeder rausgeht und irgendeine Meinung hat. Der Film hat starke Meinungen, ob die Leute den mögen oder nicht mögen, ob sie ihn als totalen Quatsch empfinden oder als super, super Film. Das finde ich irgendwie so schön an dem Film. Der hinterlässt bei niemandem einfach nur so ein Ja, naja. Also die Meinungen sind stark und das finde ich irgendwie toll. Dann finde ich so ein, nennen wir es ein Kunstwerk, irgendwie gelungen. Es ist egal, welche Meinung, aber Hauptsache eine Meinung nach dem Film. Es gefällt mir irgendwie.
Ja, ich hatte auch, also ich hatte mehrere Meinungen, wie ich beim Durchschauen. Ich kenne dich eigentlich eher von Theaterinszenierungen, vom Burgtheater, wo du ja auch Ensemblemitglied bist, nicht so sehr aus den Filmen, aber ich bin ja, das darf ich ja hier an der Stelle sagen, ich bin schon ein bisschen Fan, weil ich weiß nicht, du für mich, oder vielleicht gehe ich auch nur in diese Produktionen, kann auch sein, keine Ahnung, ob du auch viele Produktionen spielst, die mir gar nicht, wo mir deine Rollen vielleicht gar nicht behagen würden, aber jedenfalls, das mache ich nicht. Und deswegen hatte ich jetzt auch recht große Erwartungen. So ist das mit den Fans. Ja, die, kann man sich
dann
nicht
aussuchen.
Dann
stottert sie da so rum. Oh Mann, man schwitzt auch ein bisschen. Wirklich, ja, mittlerweile stinke ich schon. Bei lauter Panik.
Nein, also hatte große Erwartungen und bin so ein bisschen so durch, so achterbahnmäßig, so durch diesen Film.
Ja.
Ich möchte dich fragen, wie du denkst oder wie du dazu stehst. Du hast schon gesagt, es soll ein Denkanstoß sein. Die Kraft der Satire ist schon wahnsinnig mächtig, finde ich.
Wird aber auch manchmal total benutzt. Also es gibt auch viele Comedien, ich weiß jetzt, da nenne keine Namen, aber es gibt Leute, die dann sagen, ja, die Satire darf alles. Hm. Also weißt du, Satire ist auch ein sehr eigenartiger, wandelbarer Begriff, habe ich so das Gefühl, für was es dann wirklich verwendet wird. Deshalb fand ich, hast du das vorhin so schön und so klug erklärt, eben, was der Unterschied ist zwischen einer einfachen Komödie und einer Satire.
Mhm.
Aber verstehst du, was ich meine? Dass viele sagen, ja, ist ja nur Satire.
Ja, das verstehe ich schon. Ist auch gefährlich, weil man damit natürlich alle Grenzen einreißen kann.
Richtig.
Wenn man, also je nachdem, wie man es ideologisch sieht
Richtig. Oder
bewertet, weil man immer sagt, das ist halt, eben ist
das
Satire.
Das darf man ja.
Ja, das muss, wenn es nicht allen wehtut, dann ist es nicht gelungen. Aber du würdest das nicht so sehen, oder?
Absolut nicht.
Ja. Ich möchte zu was kommen. Ich möchte ein bisschen auf unsere aktuelle Zeit kommen.
Mhm.
Du hast mir jetzt im Vorfeld, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, dass ihr den Fall Pellicot, ja, auch noch künstlerisch aufbereitet.
Das darf man gerne sagen, weil das ist, warte mal, die Filmpremiere ist am 17., am 18. Am 18.06. findet das in der Elisabethkirche statt. Das ist eine sechsstündige Lesung, wo das Team um Milo Rau, zu dem ich auch gehöre, und noch eine Kollegin von mir, die Safira Robens, und eine französische Dramaturgin, weil das Ganze dann weiterzieht nach Avignon zu den Festspielen, das ist eine Koproduktion, eine sehr ausführliche Akteneinsicht bekommen haben zu dem Fall und versuchen diesen Fall, also wir haben es aufgeteilt in drei Teile, es sind jeweils 2 Stunden, man muss sich nicht alle 6 Stunden anschauen. Man kann rein und rausgehen, man kann sich für einen Teil auch entscheiden, man kann aber auch gerne alle 6 Stunden bleiben. Ich werde alle 6 Stunden bleiben. Es beginnt mit eben der Familie und die Geschichte der Familie, vor allem der Tochter, die mich sehr interessiert hat. Dann ist der Mittelteil ist eben die Akten selber, der Fall selber und danach ist sozusagen die journalistische Aufarbeit.
Ja.
Und das sind sehr, sehr interessante Dinge drin. Leider hat es sich, also wenn man mich fragt, warum hast du das gemacht, warum beschäftigst du dich mit sowas, war bei mir sofort klar, dass ich das machen möchte, weil mich dieser Fall so interessiert, ab wann werden Männern zu Monster? Und leider hat sich's mir auch immer noch nicht beantwortet, aber viele, viele kleine Fragen werden im Kopf dadurch mehr beantwortet, finde ich, wenn man das dann hören wird, hoffentlich.
Hm. Der Fall war sicher einer der aufwühlendsten und auch grausamsten in den letzten Jahren vielleicht. Nichtsdestotrotz haben wir auch in Österreich wahnsinnig viele Femizide, also Morde an Frauen, die nur deswegen passieren, weil sie Frauen sind. Ja. Und es gibt noch immer kein wirklich breites Bewusstsein dafür, dass das so ist. Also mittlerweile, ich habe das Gefühl, es führt eher zu einer Normalisierung. Ja, wir Medien schreiben jetzt nicht mehr Eifersuchtsdrama, sondern
Kommt aufs Medium drauf an.
Ja, okay. Also ich sage es jetzt mal für die kleine Zeitung. Ja, aber, und es wird stärker besprochen und es wird nach jedem dieser Fälle auch sozusagen die politische Verantwortung adressiert. Und da gibt es dann immer mal wieder was, aber so gesamtgesellschaftlich führt das nicht. Ich will nicht sagen, dass man jeden beschämen muss und Männer generell sozusagen in diese Täterposition geben soll, aber es sind halt dennoch immer Männer.
Es gibt was Tolles, und zwar gibt es das von Virginie Despentes in einem Buch, was sie geschrieben hat, ist drin der Absatz, wenn man den Femizid ersetzen würde durch einen Arbeitgeber, der seinen Arbeitnehmer töten würde, dann wäre der Aufschrei viel größer, weil man muss doch noch ungeschadet irgendwie zur Arbeit gehen können, ohne dass jemand einem ermordet. Und das fand ich irgendwie so einen ganz schlauen Vergleich von ihr. Also wenn man nur dieses Wort ändert, dann hast du schon was ganz anderes. Ja, über uns Frauen schwebt, dass man uns jederzeit töten kann. Das ist ein Fakt. Und das natürlich, dass in irgendeiner Form akzeptiert wird so. Und auch das ist, finde ich, also je mehr ich drüber lese und jeden Fall, den ich mehr lese, fühle ich mich selber angegriffen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich fühle mich richtig angegriffen dadurch und denke mir, okay, ich könnte ja auch die Nächste sein, man weiß es ja nicht. Und der Unterschied nochmal, kurz wollte ich zu Gisèle Pelicot und diesen Fällen der Femizide, ist, dass Madame Pelicot sich selber entschieden hat, den Fall öffentlich zu machen. Und deshalb ist ja auch so besonders, auch für, so besonders für uns Frauen. Also sie hat sich entschieden, sozusagen sich selber dorthin zu stellen und selber diesem Grauen auch ins Gesicht zu schauen mit ihrem eigenen Gesicht. Und das ist, finde ich, ganz wichtig und ganz besonders an dem Fall, dass sie es sozusagen für uns alle auch gemacht hat.
Das ist ja eben auch ein ungewöhnlicher Twist, wenn ich das mal so blöd sagen darf, dass Gisèle Pelicot hat sozusagen diese Narration umgekehrt. Also das ist eben das.
Du meinst der berühmte Satz, die Scham muss die Seite wechseln.
Ja, genau.
Aber das ist toll, weil die Leute vergessen immer den zweiten Satz dazu. Und sie sagt nämlich, die Scham muss die Seite wechseln, aber ich bin eine gebrochene Frau. Hm. Und dieser Zusatz zu diesem Satz wird irgendwie immer vergessen, den finde ich aber sehr wichtig.
Der ist total wichtig, dass ich habe mich im Zuge dieses Falles dann mehr damit beschäftigt, weil du gesagt hast, wann werden Männer zu Monster?
Ja.
Und es ist wirklich erschütternd. Es gibt eine Recherche aus Deutschland von mehreren Öffentlich-Rechtlichen, die sich angesehen haben, wie oft im Netz Brüder ihre Schwestern anbieten, Fotos machen, Videos machen. Also nicht so, natürlich, da ist es konzentriert. Deswegen ist das Grauen auch so dramatisch gewesen bei Pelicot. Aber das
ist wichtig, weil es immer meistens in der Familie passiert.
Ja,
das ist ja auch das Krasse dazu.
Genau.
Warum? Aber ich kann es nicht erklären, ich habe keine Erklärung. Deshalb hat mich das auch so verrückt gemacht und deshalb wollte ich da auch unbedingt dabei sein, weil man sucht so händeringend nach Erklärung dafür. Wie kann sowas passieren? Und ich glaube, das ist, und da sind wir wieder auch tatsächlich bei dem Film, bösartigerweise, es geht um Macht. Es geht um Macht. Es geht um Männer, die Macht haben über Frauen. Und das scheint irgendwas so tief drin zu sein in den Männern, was selbst die angepassteste Gesellschaft nicht rausbekommt.
In dem Moment übrigens, wenn Opfer von Gewalt nicht getötet werden, gerade nicht getötet werden und dann sich entscheiden, damit öffentlich zu werden, dann ändert sich schon was. Also ich weiß nicht, ob du das, also für mich ist Spanien immer so ein Vorzeigeland, das so machoid ist, wahrscheinlich heute immer noch, aber die so viele wirklich wichtige Schritte gesetzt haben in der Polizeiarbeit, dass dort in jeder Station muss eine Frau sitzen, die sich nur um Gewalt gegen Frauen kümmert. Und es war sozusagen Auslöser von einer Frau vor, ich glaube, 10 Jahren oder 15 Jahren jetzt schon, die eben gerade einen Femizid eben noch überlebt hat, schwer, also lange im Krankenhaus war und sich dann entschieden hat, ich gehe damit jetzt nach außen und ich gehe damit zur Politik. Und dann plötzlich, also wenn ein Opfer nicht mehr nur ein Foto ist, wo man sagt, okay, die 23-jährige Trafikantin aus Wien, sondern in der Lage ist, auch noch was mitzuteilen, dann ändert sich schon was. Aber das ist eben in den meisten Fällen ist das nicht so.
Ja, du sagst schon seit 10 oder 15 Jahren, das ist ja gar nichts. 10 ja. Jahre, also das finde ich erstmal irre, da bin ich jetzt gerade im Kopf drüber gestolpert. Dass es erst sozusagen sein muss seit 10 oder 15 Jahren, dass dort eine Frau sitzt. Ja. Die den Fall überhaupt übernimmt und aufzeichnet. Und ja, es ist, also ich bin dem Ganzen auch, ich sehe der ganzen Welt gerade sehr pessimistisch entgegen. Also da bin ich jetzt auch so, ich habe ein Interview gegeben für eine Zeitung, wo ich das so gesagt habe und gestern habe ich einen Brief bekommen von einem Mann, der ist ganz lieb, dass er mir geschrieben hat und bitte verstehe mich nicht falsch, aber er wollte mir helfen mit Bibelsprüchen. Dass die Welt doch was Schönes ist und dass wir doch alle Gott entgegenfiebern können, weil nämlich in der Bibel das und das steht.
Dass es eh super ist, wenn es aus ist, oder was?
Nee, dass man das alles nicht so pessimistisch sehen darf, weil Gott ist ja mit uns und Gott ist ja bei uns. Das war seine Meinung. Mhm. Da stößt er bei mir natürlich voll auf Granit. Aber es fand ich sehr, es gibt ja auch noch die dann einen verbessern wollen. Deshalb, ich habe bloß gerade drüber nachgedacht, weil ich jetzt schon wieder so pessimistisch hier vor mich hin.
Oh. Naja, aber es ist so ähnlich, also ich finde immer, es ist so ähnlich wie dieser Aufruf, sich nicht der FPÖ anzunähern oder die FPÖ nicht zu wählen. Ja, klar kann man sagen, können wir uns sparen, weil bringt eh nichts, aber wenn es die Positionen und die Stimmen gar nicht mehr gibt und Pessimismus ist ja jetzt per se, das ist halt im Spektrum. Ja? Man kann gerade drauf schauen, man kann immer alles halb voll oder halb leer sehen, aber es gehört halt auch dazu.
Aber es ist neu. Ich finde, also ich entdecke das an mir, diesen wirklich, wirklich Zweckpessimismus schon, der ist neu. Also das hatte ich nicht. Das ist so seit ein paar Jahren entstanden, weil die Windmühlen, gegen die man so kämpft, werden immer größer und immer mächtiger und immer
aber,
mehr.
Aber hast du es eher sozusagen im Politischen, also im Globalen, wenn man sich Krieg und Trump und Putin und so weiter ansieht, oder hast du es wirklich in deinem Wirkungskreis?
Ich habe es sowohl in meinem Wirkungskreis als auch global. Also ich finde, es kommt von allen Seiten, es zieht sich immer mehr alles zu. Und ja, und das ist ein Grund, warum ich langsam immer pessimistischer werde und immer grummeliger, habe ich so das Gefühl. Verwandle mich langsam in einen älteren Herrn, der so vor sich hin grummelt.
Ja, ich finde das immer ganz spannend, weil wo soll man denn noch irgendwie Denkanstöße herkriegen, wenn alle in derselben Suppe nur sind?
Ich fand es aber schön, dass dann jemand kommt wie Milo Rau und ausruft die Republik der Liebe. Das fand ich irgendwie very...
Ja,
refreshing.
Milo Rau, muss man vielleicht kurz dazu sagen, ist der Intendant der Wiener Festwochen und die Revolution der Liebe, das habe ich besonders spannend gefunden, hat sich, also die Festwochen wurden beworben mit Plakaten, wo es genau um diese Liebe ging und wie wenig wir gesellschaftlich aushalten zum Thema Liebe und was ist normverträglich und wo kriegen wir schon so ein bisschen Ausschlag. Da wurden Poster oder Plakate runtergerissen, einfach nur, weil sich zwei...
Verbrannt, ach sogar.
Verbrannt auch?
Ja.
Okay.
Also
weil sich zwei Menschen geküsst haben.
Zwei junge Männer, die küssen sich gar nicht, die liegen einfach nur nebeneinander, eng verschlungen. Also. Mhm. Und sind oberkörperfrei und liegen, ist ein sehr schönes Bild. Und das wurde runtergerissen und verbrannt vor dem russischen Kriegsdenkmal, was da steht am Schwarzenbergplatz.
Und das ist schon spannend.
Und Milo Rau hat aber, der die Revolution der Liebe oder auch die Republik der Liebe aufgerufen hat, hat dann tatsächlich mitten in unseren Endbuben ein Zelt genommen und hat dann dort übernachtet als Mahnwache. Das fand ich dann auch, also das ist schon beeindruckend, fand ich. Das fand ich. Und es war auch sehr kalt. Ich glaube, er hat bestimmt noch ein Buch in dem Zelt geschrieben.
Ja, aber eben, wenn es diese Stimmen nicht gibt, dann ist es ja auch für Menschen, die vielleicht in der Mitte sind oder die sich gerade mit gar nichts recht identifizieren können, zumindest ein Angebot, ein anderes Angebot.
Ja, das hat mich irgendwie happy gemacht. Also zum Beispiel die Eröffnung am Rathausplatz, das war so schön, so viele Menschen und es ging um Musik und es ging um Kunst und man war sich irgendwie einig. Und ich habe auch, als ich dann sehr, sehr pessimistisch geworden bin, habe ich mir dann überlegt, ich möchte mir jetzt nur noch schöne Kunst angucken und war zum Beispiel viel im Rabenhof, wo ich einen sehr, sehr lustigen Abend mit Conchita Wurst gesehen habe, der mich glücklich gemacht hat. Und es gibt viele schöne Sachen, wo man denkt, die will die FPÖ definitiv nicht mehr haben. Die habe ich mir dann versucht, alle anzusehen und sie haben mich sehr glücklich und freudig gemacht, weil in dem Saal, wo ich saß, sehr viele andere auch glücklich und freudig waren. Und das macht dann schon was. Also wenn du einen Theatersaal oder einen Kinosaal irgendwie happy verlässt, dann hilft das schon sehr.
Aber das heißt, dass du mit deinem Pessimismus auch ein bisschen haushalten musst, oder? Dass es ja, dich
definitiv,
nicht ganz,
dass es mich nicht verschluckt und ich dann nur noch der grummelnde alte Herr bin. Sicher. Aber ja, I try. Ich gebe mein Bestes. Aber momentan finde ich, ist wenig Schönes da, an was man sich festhalten kann.
Ich möchte mit dir noch auf was kommen, was im Feminismus immer auch ein Thema ist, aber als Frau, die auf der Bühne steht oder auch in Filmen spielt, ist es noch mal stärker. Das hat auch mit dem schönen Patriarchat zu tun, dass wir eben Frauen nur gewisse, wir, das Patriarchat gibt Frauen gewisse Rollen, am besten, wenn man sie noch gut objektifizieren kann. Also wenn sie sozusagen jung sind und dann kriegen sie mehr Rollen und wenn sie älter sind, kriegen sie dann weniger Rollen, bis sie gar keine Rollen mehr kriegen.
Sie unsichtbar werden.
Genau, und dieses Älter ist relativ kurz gefasst. Ich glaube, im Film ist es noch ärger, selbst wenn jetzt mit Demi Moore und Nicole Kidman scheinbar...
Aber schau dir die an, wie
ja,
die aussehen.
Ja, genau.
Sie sehen jünger aus als ich.
Ja, also sie sind über 50, aber sie schauen aus wie Anfang 40.
Oder eher Mitte 30. Also es ist... Entschuldige, ich habe dich total...
Ich habe dich vorhin gesiezt übrigens. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht ist dir jetzt das Sie lieber geworden.
Nein. Ich dachte, ich wusste die Podcast-Regeln. Ich wusste nicht, dass man sich automatisch duzt.
Ja, das
war
stimmt.
Nur Höflichkeit, ja.
Das stimmt. Wobei man duzt sich nicht automatisch. Ich habe dich jetzt, als wir uns begrüßt haben, mich mit Vornamen vorgestellt. Ja. Und normalerweise frage ich eigentlich schon noch, ob das okay ist, dass man sich duzt. Aber jetzt müssen wir auch nicht mehr umsteigen.
Oder? Na, jetzt lassen wir es. Entschuldige, die Demi Moore und Nicole
ja, genau.
Kidman,
also wir.
Deren Beruf übrigens mit meinem Beruf gar nichts zu tun haben. Daher ist das, glaube ich, ein ganz anderer Beruf, den die da ausüben.
Ja, dennoch wird gefeiert, dass jetzt auch ältere Frauen weiterhin Oscar-prämierte Filmrollen...
Die aber dann den Oscar verliert gegen eine 20-Jährige, die erste Rolle spielt und die einfach die ganze Zeit in dem Film nackt ist.
Das, ja.
Also nur mal so nebenbei gerollt. So nebenbei, weil das hat mir schon sehr leid für jemanden wie Demi Moore, die sich wirklich, glaube ich, abgerackert hat an halbes Leben lang in Hollywood und einmal dann die Chance hat und dann geht es an eine 20-jährige Anfängerin.
Ja, dennoch habe ich habe mir den Film mit Demi Moore angeschaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er geheißen hat.
Substance.
Genau, Substance. Und war schon verwirrt, welche Art von Frau hier Demi Moore auch darstellt, weil ich bin jetzt auch nicht mehr jung, aber ich meine, sie ist ein bisschen älter als ich, aber nicht wahnsinnig viel. Und ich dachte mir, okay, also...
So wird man also gesehen. Das ist also das, was dann übrig bleibt. So ging es mir genauso. Also wirklich.
Und insofern stimmt diese Botschaft ja nicht.
Es stimmt vorne und hinten
nicht,
gar nichts.
Oder?
Das ist Bullshit. Das ist all Bullshit. Also diese Frauen sehen aus wie 30, spielen Rollen, in denen sie wunderschön aussehen und sozusagen irgendwie was Dämonisches durch ihr Altern haben sollen. Also ich verstehe gar nicht, um was es geht. Ich verstehe, da dreht sich so viel in verschiedene Richtungen, dass ich überhaupt gar nicht mehr durchblicke. Ich weiß aber von mir, also ich werde jetzt 46, dass ich merke, dass die Rollen weniger werden. Und man sagt ja so, es gibt so die Grenze, das ist 45 und es stimmt. Es stimmt. Ich kriege dann Rollen angeboten, wo ich die Mutter spielen soll von 30-Jährigen. Was auch absurd ist. Und also es wird definitiv weniger und es wird auf der Bühne aber auch weniger, weil die Geschichte der, sagen wir mal, die Bühnengeschichte wird erzählt aus der Sicht eines jungen weißen Mannes. Also die tollen Rollen sind alle für junge Männer. Und dann gibt es noch so ein paar für ältere und das war's dann auch. Und dazwischen ist es alles schwierig.
Aber hat es mit dem verfügbaren Stoff zu tun? Man kann doch Bühneninszenierungen, also eben, man kann es ja neu inszenieren. Man kann ja auch, so wie in dem Film, man kann auch Rollen
verändern. Es wird alles ständig neu inszeniert, weil sonst würden wir ja verrückt werden. Also wenn Theater ein Gedächtnis hätte, dann wäre es furchtbar. Nein, es gibt auch viele tolle neue Stoffe. Also da schreiben ja super Leute wie Elfriede Jelinek etc. neue, andere Stoffe. Aber so, wenn man nur den Kanon der Theatergeschichte sich anschaut, sind die tollen Rollen für Männer und nicht für Frauen meines Alters.
Ja, aber auch für Männer, die älter sind.
Nö, also ja, wenn du dann, schau mal, was ich bin, Aufkleber gerade.
Fuck AfD,
habe ich gerade wirklich den Aufkleber in meiner, ich dachte, was habe ich denn da drin, Entschuldigung. Ja, Männer, wenn sie dann älter sind, ja. Ja, dürfen dann auch noch den Jedermann und den König Lear spielen, aber so richtig, doch, das stimmt. Die haben schon noch dann auch später noch tollere Rollen, definitiv als eine Frau. Also für mich bleibt da noch die Amme übrig. In irgendeiner so.
Aber du spielst gerade auch ein, weil du Elfriede Jelinek gesagt hast, Burgtheater.
Und ich spiele auch Peer Gynt, was eigentlich eine Männerrolle ist. Mhm. Und ich spiele es als Frau und auch eher als Peer Gynt, als also ohne Geschlecht versuche ich es zumindest zu spielen. Und das macht total Sinn und ist auch gut aufgegangen, weil ich glaube, dass Frauen durch die Art, wie sie auf die Welt blicken, männlichen Rollen manchmal ziemlich gut tun. Weil Peer Gynt ist in sich so ein Arschloch, dass es irgendwie gut ist, wenn der sich doch noch manchmal ein bisschen umdreht und schaut, was er da gerade getan hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr weibliches Attribut.
Mhm. Naja, das ein bisschen sich umdrehen und auf vielleicht auch noch mehr als nur auf sich selbst zu blicken und auf die eigene Macht, das ist jetzt vielleicht auch Stereotyp, aber möglicherweise doch eher eine weiblich konnotierte Eigenschaft.
Ja. Das heißt ja nicht anzuhalten, sondern nur kurz so über die Schulter zu gucken und zu gucken, was man da getan hat. Das, glaube ich, machen Frauen mehr als Männer. Behaupte ich jetzt mal so.
Ja, wir können hier alles behaupten.
Ach so, ja dann.
Wusstest du das nicht?
Zweite Regel im Podcast, du darfst alles behaupten.
Nein, ich muss darauf schauen, ob es stimmt, aber wenn ich es nicht gerade bestätigen oder verifizieren kann, dann ist es einfach mal in der Welt.
Diese Möglichkeiten.
Ich, ja, solltest du überlegen, einen Podcast zu starten, oder?
Oh Gott.
Ich habe schon kurz gesagt und das würde ich auch noch ganz kurz mit dir besprechen, dass es eben so Erfolge des Feminismus gerade wirklich irgendwie so runtergestrichen wieder werden. Wir haben die Leute in den USA schon angesprochen, aber eben auch der AfD hattest du gerade noch.
Sticker, oder? Da komme ich auch nicht mehr drüber hinweg. Es hat die ganze Zeit mich nämlich so ein bisschen gepiekst auch. Und ich habe gesagt, was ist es denn?
Ja. Und auf sozusagen und gleichzeitig gibt es für Frauen mittlerweile auch in Europa, nicht nur in den USA und auch bei uns in Österreich sozusagen so ein Trend, ein Sehnsuchtsort, der nennt sich Dreadwives, wo was gezeigt wird, was vermeintlich, also sozusagen, wenn ich jetzt eine Frau bin und ich habe es mit dieser ganzen Vereinbarkeitshassel, kriege ich es eh nicht gebacken, dann scheint es für immer mehr junge Frauen einfach eine tolle Perspektive zu sein. Ich bin jetzt nur noch eine Hausfrau und eine Mutter und ich habe selbstgezogene, was weiß ich, was Gemüse und Sauerteigbrot und so weiter und so fort. Kannst du es verstehen, dass das aufpoppt, wenn man immer gegen Windmühlen kämpft?
Nein, du kannst es absolut nicht verstehen. Quatsch. Ich würde nie im Leben für mich in Frage kommen. Aber es ist sehr lustig, weil ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden. Weil dieses Tradwife, von dem du gerade gesprochen hast, ist ja auch so ein Internetphänomen. Also das wird uns gezeigt auf Instagram, auf anderen sozialen Medien, TikTok, was weiß ich. Und ich glaube, dass das Internet mittlerweile ein so vergifteter Platz ist, ein Platz aus der Hölle, dass, weil ich kenne niemanden, für den das in Frage kommen würde oder der da auch nur in irgendeiner Richtung in die Gegend irgendwie interessiert ist, außer Leute, die sich das auf Instagram angucken. Deshalb kann ich jetzt da auch nicht so gut drüber reden. Aber ich glaube, es ist schon auch was uns da so reingewaschen wird die ganze Zeit in dieser Propagandamaschinerie.
Ich glaube halt nur, dass es trotzdem verfängt. Ganz
dass
ehrlich.
Es hängen bleibt, natürlich. Das meine ich ja, das ist das Internet. Das ist ja eine einzige riesengroße Propagandamaschinerie. Irgendwie. Also das Internet ist ja auch Blödsinn. Aber sagen wir mal Instagram. und dass dieser Platz wirklich aus der Hölle ist. Und es bleibt natürlich hängen, vielleicht bei jungen Frauen oder auch bei älteren Frauen, die das dann erstrebenswert finden. Genauso wie Figuren, also nicht Figuren, ich meine Körperideale uns auch die ganze Zeit reingeschwemmt werden durch Instagram. Ich glaube, das ist wirklich, wirklich der Platz der Hölle. Und das wird wahrscheinlich auch so sein, wie man aus der Weltgeschichte irgendwie gelernt hat, dass das einmal erstmal total explodieren muss in ein negatives und vielleicht wird es dann irgendwann mal wieder ein positiver Ort, so wie er eigentlich gestartet hat.
Aber gerade wenn du Körperideale sagst, hat man nicht das Gefühl, also sagen auch alle Studien, nicht das Gefühl, dass das irgendwie besser wird, sondern es dynamisiert sich.
Das meine ich also ja total. Ich kenne ganz viele Mädchen, die, oder habe von vielen Mädchen gehört, habe selber Fälle in der Familie, wo Mädchen sich das die ganze Zeit angucken und so vergiftet worden sind, dass sie irgendwie für immer ein Problem haben werden mit ihrem Körper. Und das ist Instagram. Hm. Schon wieder
jetzt
so pessimistisch.
Ja, genau.
Oh Mann.
Ich muss gerade so durchschnaufen. Nein, aber du bist ja auch auf Instagram. Hast du für dich einen Weg gefunden, davon nicht irgendwie getriggert oder beeinflusst zu werden?
Also ich hatte Instagram und dann hatte ich ganz lange gar keine Social Media. Und dann habe ich vor, ich glaube, 1,5 Jahren wieder angefangen. Also es gibt ja auch so den tollen Begriff User. Und ich meine, wo gibt es den Begriff User? Den gibt es nur bei Drogen. Sonst bist du, also das ist so, das passt so total gut zusammen. Also I'm using Instagram und das ist halt so die beste Droge, die es irgendwie gibt, die sich irgendjemand überlegt hat für uns Menschen mit diesem scheiß Scrollen und diesem Belohnungsprinzip und auch. Ich kann überhaupt nicht gut damit umgehen und bin gerade dabei, das alles irgendwie so runterzufahren. Also ich habe jetzt so ganz viele Sachen einfach gelöscht, wo sich viele Menschen gemeldet haben und dachten, bist du jetzt böse auf mich, weil du die ganzen Collabs gelöscht hast? Und meinte so, nein, ich bin auf niemanden böse. Ich versuche es tatsächlich gerade runterzufahren und es gibt nämlich Alternativen. Es gibt Alternativen zu all diesen Social Media und auch Systemen, auch Messenger-Diensten, die man benutzt. Also wenn man sich dafür interessiert, kann man sich gerne bei mir melden, weil mein Partner ist Professor Dr. Paul Feigelfeld, der kümmert sich um so Sachen und der arbeitet an so Sachen. Also und es gibt Alternativen zu all dem.
Jetzt bin ich aber echt neugierig.
Ja. Dann können wir gerne
drüber gehen. Das ist jetzt der Spoiler an der Stelle. Also nicht der Spoiler, der Cliffhanger.
Ja. Können wir gerne drüber reden.
Ja, das finde ich spannend. Und ich finde es auch toll, dass es Menschen gibt, die sich genau dafür interessieren, was wären denn Alternativen.
Absolut. Und das ist total wichtig. Und dann sieht man, sie sind natürlich noch nicht so erfolgreich, weil das ist ja wie mit allem, wenn wir alle zusammen an einem Strang ziehen würden, dann würde es dann Instagram relativ schnell nicht mehr diese Macht haben, die alleinige, sondern es gibt zum Beispiel ein Medium, das ist Open Source, das heißt Mastodon. Das ist ja genau das Gleiche, bloß bist du da mehr in deiner Community. Aber wenn alle das nutzen würden, hätten die ja auch viel mehr Power, würden die viel mehr Power bekommen. Und es ist aber definitiv gesünder als der algorithmusgesteuerte Instagram-App.
Aber also das weiß ich jetzt nicht, ob Mastodon nicht auch einen Algorithmus hat?
Nee, also die haben sozusagen keinen Algorithmus, der durch das, was du ihnen fütterst, gesteuert wird.
Ah, okay. Ja. Weil das große Problem von Instagram und der ganzen Meta-Kiste ist ja, dass der Algorithmus eigentlich nur drauf gesteuert ist, zu sagen, Interaktion, also, also sozusagen, wie lange beschäftigt mich das?
Irgendwas und dann spüle ich es dir wieder rein.
Ja, genau.
So funktioniert es.
Und unser Hirn ist darauf ausgerichtet, dass
selbst
Angst,
wenn du Schock, wenn
ja,
du
genau,
was Schockartiges
genau,
dir anschaut.
Das ist ja das, also das macht mit uns, dass wir da nicht mehr wegschauen, so wie früher, wenn man einen Unfall sah auf der anderen Autobahnseite.
Ich bin so erzogen worden von meinen Eltern, dass man auf gar keinen Fall den Unfall anguckt.
Ja, ich auch.
Wirklich, genau, ja. Das gibt es dann. Weil ja. Für meinen Vater gab es nichts Dümmeres als Menschen, die auf andere Menschen starren, denen es nicht gut geht. Wenn man sich immer vorstellen muss, dass man selber in der Situation ist.
Ja, ich hab das auch immer so erlebt und habe bis heute, also was man als Kind mitkriegt von der Familie, ist ja nicht immer nur alles toll, aber ich habe so eine Scham bekommen, anerzogen bekommen, dass man nicht das Leid von wem anderen, also außer man ist da und man kann helfen oder so, dann fährt man nicht weiter. Aber dass man sich nicht daran delektiert, das zu machen. Und das finde ich auch wirklich erschütternd, aber das ist im Jahr 2025 total weg, bis hin zu, da gibt es ein Terrorattentat in Kärnten und die ersten Menschen, die das sehen, fangen an zu filmen.
Das gibt es doch nicht. Oh, da wird es mir gruselig. Hingegen, um das Ganze einen humorvollen Touch zu geben, ist mir aufgefallen, an meinen Kindern, meine Kinder, als sie kleiner waren, liebten verrückte Menschen. Und sind dann immer ganz nah an denen dran gestanden mit so offenen Mündern und haben sich die ganz genau angeguckt. Das fand ich leider todkomisch.
Ja, das finde ich super. Ich hab das Gegenbeispiel. Ich habe eine verrückte Schwester, also eine psychisch kranke Schwester. Und die ist so interessiert an ihrer Umgebung, ja, dass wenn die in Wien ist, die lebt am Land, ja, aber wenn die in Wien ist und ich fahre mit der in der U-Bahn, muss ich immer sagen, hey, schau nicht so,
ja,
genau.
Natürlich.
Weil die was sagt, das ist spannend, das ist alles spannend.
Natürlich. Und Kinder lieben, desto lauter Menschen sind, desto eigenartiger. Das finden Kinder ganz toll. Also zumindest meine Kinder, ich würde jetzt nicht sagen.
Ja, okay, Mavi, wir haben eine Alternative zu den ganzen Instagram-Wahnsinnigkeiten gefunden, die wir an
Bücher lesen. Ich würde einfach auch mal sagen, Bücher lesen. Weil es in dem Moment, als ich es gelöscht habe, habe ich gemerkt, es ist gar nicht so schlimm. Der Entzug ist gar nicht so lange da. Und man beschäftigt sich tatsächlich mit besseren Dingen. In der Zeit, wo man normalerweise irgendeinen Scrolling betreiben.
Das stimmt. Hast du vielleicht, apropos Bücher, wir nähern uns ja langsam dem Sommer, hast du vielleicht auch noch ein Buch, wo du sagst, das macht mich nicht ganz pessimistisch, sondern macht mich vielleicht...
Ich habe einen super Tipp. Und zwar habe ich gerade gelesen von Miranda Julie oder July, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, Auf allen Vieren. All Fourth heißt es in Englisch. Das ist eine Geschichte einer 46-jährigen Frau, die einen so ermutigt und auch so viel über die Menopause aussagt und einen aber so richtig dann Mut macht. Und sie sind, die besten Sexszenen sind auch in diesem Buch drin. Also ich kann es nur empfehlen.
Ich bin jetzt schon gefesselt. Ja, super. Mavi, vielen Dank für deine Zeit und deine Einschätzungen und deine Perspektiven. Hat großen Spaß gemacht.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Und bei euch sage ich auch vielen Dank fürs Dabeisein. Also sowohl den Film als auch die Wiener Festwochen.
Produktion.
Danke. Die verlinke ich euch noch in den Shownotes. Wobei ich glaube, es gibt keine Karten mehr für Burgtheater, ehrlich gesagt.
Für Burgtheater gibt es keine Karten mehr, aber das spielen wir ab September weiter im Burgtheater.
Ah, okay.
Burgtheater im Burgtheater ab September wieder nach der Sommerpause. Und dann ist es keine Festwochenproduktion mehr. Also kann man da durchaus gut sich Karten holen.
Okay. Alles gute Nachrichten bei all der betrüblichen Großwetterlage zum Thema Feminismus. Danke, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe und Baba.